Ja, danke für die Einladung, zu euch zu kommen. Franz hat gesagt, ihr hättet eine Gebetswoche und da dachte ich, ja, ich kann ja, habe ihm auch gesagt, etwas zum Gebet sagen. Es geht ja eigentlich um Gebet und Fasten. Ich werde heute Schwerpunkt Gebet. Fasten ist auch wichtig, wenn man das kann. Und den Mut hat und die Freudigkeit hat, bedeutet das Fasten, dass wir uns ganz auf Gott ausrichten und alle anderen Dinge so ein bisschen auf die Seite schieben. Dann wird man auch ein bisschen nüchtern und es ist tatsächlich so, dass man klarere Gedanken bekommt, wenn man einige Tage fastet. So. Wenn man so jede Woche, also sehr gut ist, wenn man jede Woche einmal einen Tag fastet, eine gewisse Zeit, vielleicht einen Monat oder so, vielleicht ein bisschen länger, und dann kann man auch mal 3 Tage, 2 oder 3 Tage fasten. Ich habe erlebt, dass interessanterweise, wenn man fastet, dass man dann eigentlich den Appetit zügelt. Das heißt, wir essen eigentlich alle zu viel, also könnt mich anschauen, das ist auch schon zu viel hier, gell? Und fast jeder hat sein Bäuchlein, gell? Jetzt schaut jeder rum. Aber es ist einfach so, wir essen eigentlich zu viel und Fasten ist ein gutes Mittel, um das etwas zu reduzieren. Und dann eben, wenn man einige Tage fastet, merkt man auf einmal, es geschieht etwas. Und zwar werden unsere Gedanken klarer, unsere Verbindung mit Gott wird stärker. Man sollte das natürlich mit kombinieren mit Gebet, das ist klar, nicht einfach nur fasten, sondern wenn man schwer arbeiten muss, ist es auch schwieriger zu fasten, das ist ganz klar. Aber das nur kurz zum Fasten. Ich würde euch raten, wenn ihr das wollt, wie ihr das diese Woche macht, weiß ich nicht. Also meistens ist es so, dass man sagt, man fastet eine Woche, wenn man jeden Abend zusammenkommt, vielleicht isst man einmal im Tag oder je nachdem, wie ihr das immer handhabt, ich weiß es nicht. Oder das müsst ihr selber, muss jeder selber wissen. Oder Franz hat vielleicht Anleitung gegeben, ich weiß es nicht. Gebet. Gebet. Es ist etwa 1,5 Jahre her, da hatten wir, bei uns in der Gemeinde hatten wir das Thema Gebet. Und es war mir damals so auf dem Herzen und ich habe dann mit den Leitern gesprochen und habe gesagt, also ich habe den Eindruck, dass jeder Leiter einmal predigen sollte über das Gebet. Das haben dann 2, 3 sofort geschnallt und die anderen haben gesagt, nein, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Die wollten nicht predigen. Das ist natürlich jedermanns Sache, da sage ich, ja, das muss ja auch keine vollkommene Predigt sein. Das kann ganz einfach sein. Also ich denke, jeder könnte das machen. Also ich würde etwas machen mit den Kindern. Das war Katrin, die wollte nicht predigen. Aber ich sagte, aber ich würde was mit den Kindern machen. Sagt, das ist gut, sehr gut. Später ist ausgekommen, das war super, super Morgen. Mit den Kindern hat sie über das Gebet gesprochen ein bisschen und mit den Kindern was gemacht. Dann hat jemand gesagt, ja, ich würde Begrüßung und Einleitung machen zu einem Gottesdienst über Gebet, so. Ja, ist auch gut, habe ich gesagt, alles gut. Am Schluss haben praktisch fast alle haben dann eine Botschaft gehabt übers Gebet. Wie beten wir? Wie können wir beten? Die Frage ist wie. Und zwar habe ich dazu diese Stelle aus 2. Chronik. Bekommt dann das Blatt hier. Also diese Stelle ist ja vielen bekannt. Das Thema, was ich gemacht habe, heißt der Schlüssel, Gebet, der Schlüssel zur siegreichen Gemeinde. Und dann heißt es dort in der Chronik, 2. Chronik 7,14, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Da redet also Gott hier ganz klar, dass er will etwas tun und sagt dazu, wenn mein Volk betet und wenn mein Volk, über das mein Namen ausgerufen ist, also es ist das Volk Gottes, wir sind ja auch das Volk Gottes, das neutestamentliche Volk Gottes, wenn es sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht, das bedeutet, wir demütigen uns vor Gott, wir bekennen, Herr, wir sind ohne dich nichts. Hilf uns, hilf mir. Ich kann nichts tun. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel nichts ist, wisst ihr? Das ist eben nichts. Aber mit Jesus können wir Taten tun. Und das, dann begeben wir uns auch in die Beugung und sagen, Herr, es läuft gar nichts ohne dich. Bitte hilf mir. Also sich demütigt. Umkehrt, also das gibt verschiedene Begriffe in der Schrift über Demütigen, über Buße. Das heißt auch hinfällig werden, hinfällig sein. Für Gott hinfällig. Also ich falle auf die Knie vor Gott. Ich beuge mich vor Gott. Ich demütige mich vor Gott. Es gibt eine Stelle, heißt es, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Also das sieht Gott gern, wenn wir uns demütigen. Das ist nicht so einfach. Demütigen. Es, wenn wir sagen, Herr, hilf mir, das und beten, dass ich mich demütigen kann oder dass ich zurechtkomme oder so, dann kommen dann schon die Demütigungen. Und meistens ist es dann so, dass wir das gar nicht verstehen. Sagen, jetzt habe ich doch gebeten, jetzt passiert das und das. Und irgendwann sagt Gott, ja, das ist eben jetzt, lernst du den Weg unten durchzugehen. Unten durchzugehen, es ist so, oben durch. Wollen alle gehen. Wollen alle, schau mal die Welt. Alle wollen oben sein. Zu oberst. Und unten ist so viel Platz und niemand will unten durchgehen. Es ist so. Ist doch so. Unten durchgehen, das will keiner. Nein, das ist doch zu blöd. Aber bei Gott ist das gut. Denn wer bereit ist, sich vor Gott zu demütigen, den kann Gott gebrauchen. Da bin ich ganz fest überzeugt. Das gehört dazu. Das ist das eine. Und dann sagt er, und kehren um von ihren bösen Wegen. Meine Israel hat natürlich immer wieder, ist von Gott abgefallen, hat immer wieder eigene Wege, hat gemurrt und geklagt. Einmal wollten sie Mose steinigen und so weiter. Haben sie in Ungehorsam gewesen, wollten andere Weiber heiraten von den Heiden, wollten die Götzen von den Heiden sogar noch anbeten. Die Abgötterei wieder ins Land gekommen. Schrecklich. Wenn man das alles liest, das ist ungeheuer. Aber wisst ihr, wir sind eigentlich nicht besser. Ich habe mal über das so gedacht, ja, das ist doch verrückt. Dann sagt der Herr, ja, und bist denn du besser? Sag ich, nein, ich nicht. Eigentlich habe ich alle Anlagen, was die hatten, habe ich eigentlich auch im alten Menschen. Und das müssen wir bekämpfen im Namen Jesu. Und wir können, durch die Kraft des Geistes, können wir im Geist und im Sieg leben. Es ist möglich. Aber es kostet uns etwas, das ist ganz klar. Also dann, wenn sie umkehren von ihren bösen Wegen, sagt Gott, dann werde ich vom Himmel her hören. Gott ist im Himmel, er ist erhaben über alles. Jesus ist der König aller Könige, das werden wir mal sehen. Wir werden die Ewigkeit brauchen und nicht herauskommen aus dem Staunen, wer Jesus ist. Da bin ich überzeugt. Da bin ich fest überzeugt. Das Staunen wird uns nie vergehen. Es ist so gewaltig, so herrlich, so wunderbar. Gott ist so groß. Wusstet ihr, dass unsere Gedanken im Hirn, dass das ein großes Geheimnis ist und die Wissenschaft staunt und staunt und staunt und weiß nicht, wie sie das anstellen soll, das zu begreifen. Man hat jahrelang einen Speicher gesucht im Hirn, einen residenten Speicher. Jeder Computer hat eine Festplatte, nicht? Hat alles drauf gespeichert, schön abgelegt, Sektoren und so weiter. Und sie haben nichts gefunden. Und eines Tages haben sie gemerkt, dass das ein ganz gewaltiges neuronales Netz ist, das etwa 85 Milliarden Gehirnzellen hat. Und jede Zelle kann mit der anderen pro Sekunde bis 5000 Mal kommunizieren. So, jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt geht also eine Meldung von der einen Zelle zur anderen, eine der 83 Milliarden Zellen, und das geht, wenn die Fragen haben aneinander und abfragen und etwas suchen, das gibt zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Namen suche, wie hat es der noch geheißen? Der hat Hans geheißen, aber wie der Familienname, ich weiß es nicht mehr, dann denke ich, suche ich immer, und sobald man das macht, geschieht ein Befehl im Hirn, und geht in das ganze Netz, geht ein Befehl. Wie hat er geheißen? Er heißt Vornamen Hans, er hat dort gewohnt, wie hat er geheißen? Und dann suchen die alle, also das ist ganz komisch, aber es wird fieberhaft nach diesem Begriff gesucht, und das ist alles in Fragmenten, hat man gemerkt, das ist Chemie, eigentlich, Elektrochemie, ist in Fragmenten gelagert, virtuell, das schwirrt immer umher, alle diese Dinge, Milliarden von Begriffen, die machen immer so, die machen den ganzen Tag so, das kann man gar nicht vorstellen. Und jetzt wird gesucht, und auf einmal kommt irgendwo her, der heißt, also mein Vater hat Hans Zimmerli heißen, wenn er jemand sucht, dann heißt, irgendwo kommt er, der heißt Zimmerli. Und plötzlich kommt mir, der hat Zimmerli heißen. Und das ist aber ein Vorgang von milliardenfachen Befehlen, die hin und her gehen und die ganz intensiv, das kann man sich nicht vorstellen. Gott kann sich niemand vorstellen, kannst du vergessen. Zurück zu Gott. Gott ist so mächtig und so groß, war nur ein Beispiel, so groß und so herrlich, dass wir eben, wir werden staunen und staunen und staunen und staunen und staunen. Ich könnte bis Mitternacht sagen, staunen, es würde nicht genügen. So, also das ist die Wahrheit. Gott ist ganz gewaltig, groß und mächtig. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Hinfälligwerden. Also vor diesem Gott hinzufallen und ihn zu bitten, dass er mir hilft, ist eine große Gnade. Millionen laufen herum. Ja, du musst doch 10-mal in den Spiegel sagen, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Ja, Merkel hat auch gesagt, wir schaffen es. Jetzt hast du gesehen, was passiert ist. Oder? Also ich meine, das nützt nichts. Aber Gott bitten, dass wir schaffen, das hilft. Und er ist gnädig und er hilft dir und er wird deine Wege führen, deine Wege leiten. Da habe ich gesagt, liest mein Büchlein, du werdet sehen, was Gott alles getan hat. Gewaltig. Also Gerold wird jetzt nachforschen und schauen, ob er es hat. Und wer das will, er druckt es auch, bekommt es. Wunderkind heißt das, das Büchlein. Wunderkind. Ich bin ein Wunderkind. Amen. Und jetzt heißt es hier, und wenn sie mich suchen und umkehren von ihren bösen Wegen, heißt es, dann werde ich ihre Sünden vergeben. Gott will Sünden vergeben. Sünden sollte man nicht verdrängen oder verneinen oder abmildern. Und das gibt auch Leute, die sagen, ja, das ist nicht, was wir tun alle und so. Mein Chef hat mir gesagt, wenn sie das tun, habe ich gesagt, das ist nicht gut. Sie werden es sehen. Ich sage jetzt nicht was. Und dann sagt, ja, alle tun das, sage ich, aber alle tun's, ist möglich, aber sie müssen einmal selber und ich muss vor Gott mit meinem Leben einmal erscheinen. Und dann kommt's aus. Dann hat er mir gesagt, die verschwunden und so, und das war dann einige Male, war dann ein Problem, und eines Tages ist gekommen, dann sagt sie, machen Sie so, wie Sie wollten. Also es ging um etwas, was man erschwindeln wollte im Geschäft, und ich war nicht einverstanden, und habe gesagt, das kann ich nicht machen. Und dann hat es mir dann gestattet, es richtig zu machen. Jesus ist Sieger. Amen. Und dann heißt es hier, dann wird er die Sünden vergeben, sagt der Herr, und ihr Land heilen. Wir die Christen, und das ist ganz wichtig, wir sind diejenigen, die ein Land heilen können mit unserem Gebeten. Die ein Land nach vorne bringen können. Nicht die Gescheiten, nicht die Universitätsstudenten und die Absolventen, Doktoren, nein. Gott, sein Volk. Und ich habe, meine Tante war viele Jahre ein treues Gotteskind und hat für Gott gelebt, hat viel getan für die Mission, genäht für die Mission und so weiter und so weiter. Sie war eine ganz einfache Frau. Man sagt so einfach gestrickt, gell? Und sie hat als Musterweberin hat sie gearbeitet. Sie musste die Muster weben, die die Zeichner gemacht haben, damit man sie nachher verkaufen kann. Der Zeichner, der die besten Muster machte, der hat nachher am besten Verkaufserfolg gehabt und haben gesagt, die Muster kann man brauchen. Und dann hat meine Tante hat immer die Muster abgeändert und hat gesagt, es ist nicht so gut, ich würde es so machen. Und dann war es so, und dann haben die Zeichner gesagt, nein, ich will es so haben und so haben, und dann hat sie es halt so gemacht, wie sie gesagt haben. Am Schluss sind dann immer die Muster, die sie gemacht hat, das war der größte Verkaufserfolg. Und sie hat nie zeichnen gelernt, sie hat nie so etwas gelernt, was all diese Büromenschen gelernt haben, aber ihre Muster waren die besten, die haben die Leute gemocht und gekauft. Dann sind sie gekommen mit einer Zeichnung und haben gesagt, Martha, machen Sie das. Machen Sie es, wie Sie wollen. Sehen Sie es besser. Die Demütigen haben dann zugegeben, dass Martha, die nichts gelernt hat, die besten Ideen hat. Gott, das ist Jesus. Er ist wunderbar, Gott ist wunderbar. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Das Gebet, möchte ich sagen, wie viel sollen wir beten? Viele fragen, ja, wie viel muss ich dann beten? Ich möchte einmal sagen, es ist überhaupt kein Muss. Niemand zwingt dich zu irgendetwas. Es ist kein Muss, in die Gemeinde zu gehen. Es ist kein Muss, dies und das und jenes zu tun. Es ist kein Muss, den Zehnten zu geben oder Geld zu geben für die Mission. Es ist nirgendwo wird befohlen, du musst. Aber das geht anders, du darfst. Wenn du willst, kannst du. Und ich sage immer, wer bereit ist, in den Finanzen treu zu sein, in der Gemeinde, Zehnten ist ein gutes Maß, oder? Jemand hat mal gesagt, ich gebe es dann nur noch dem Fünften, nicht dem Zehnten. Es ist kein Muss, niemand nötigt dich, niemand kontrolliert das, du darfst. So ist es im Reich Gottes. Aber Gott segnet diejenigen, die treu sind. Und wer das tut, wird erfahren, aha, Gottes Quelle ist die beste. Das ist gewaltig. Und wie oft sollen wir beten, da kann ich nur sagen, muss jeder seinen Weg finden mit Gott. Ich habe dann in dieser Zeit, wo wir dann über das Gebet in der Gemeinde gesprochen haben, habe ich begonnen, immer mehr mir auch Gedanken zu machen über das Gebet und habe dann plötzlich gelesen, dass David schreibt, ich preise den Herrn des Tages dreimal. Also dreimal, ja, das ist gut. Wir, die meisten haben Mühe, einmal zu beten oder zweimal, oder? Aber gerade dreimal ist schon deftig, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, dreimal, das sollte möglich sein, oder? Kann man ja nach dem Mittag ein bisschen Zeit machen und so weiter. Dann lese ich auf einmal, ich preise des Herrn des Tages siebenmal. Sag ich, ja, siebenmal! Ja, siebenmal, er schreibt er, siebenmal. Oh. Es ist so, ich habe dann erlebt, wo ich begonnen habe, intensiver zu beten, habe ich erlebt, das gibt Appetit. Und zwar, es ist interessant, ich habe dann einen Zustand erlebt, nach einer gewissen Zeit, dann hat es einfach immer gebetet. Hast du das auch schon erlebt? Es ist immer da. Mit Jesus reden. Des Tages, immer wieder, kommen Gebete. Bete noch für den und den. Ja, Herr, segne ihn und so weiter. Also, es gibt ein Gebet mit dem Heiligen Geist, wo das beginnt, einfach so zu laufen. Es betet in dir. Der Geist, heißt sogar, vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Römer 8, dort steht's. Und so erleben wir, dass Gott das befeuert. Wenn du dir Zeit nimmst, wenn du beten willst, wenn du beten möchtest, wird Gott dir helfen und er wird dir stärken, dass du beten kannst. Wie lernt man dann beten, Franz? Kannst du sagen? Ganz kurz. Wie lernt man beten? Indem man betet. Das ist ganz einfach. Das ist so. Also, wie viel? Gott wird dir helfen. Es ist dann so, wenn ich lege mich jeden Tag hin, 35 Minuten, stelle ich den Wecker, das ist komisch, aber es sind dann 35 Minuten, habe ich das so eine längere Zeit, mache ich das schon viele Jahre, immer Mittag ruhe ich ein bisschen aus. Und dann, ich lege mich hin und schon betet. Nichts mit Schlafen. Doch, auch. Und das ist nicht interessant. Wenn du bereit wirst zu beten, wird dich Gott unterstützen im Gebet. Du wirst es nicht selber leisten. Aber du wirst merken, auf einmal kommt da eine Freudigkeit in dich hinein und du beginnst zu beten. Früher hattest du gar nicht so gebeten. Da war es ein Müssen. Jetzt ist es ein Dürfen. Das möchte Gott, dass es dir ein Anliegen wird, dass er dich leiten kann im Gebet, erbauen kann, aufbauen kann im Gebet. Das kommt dann, wenn wir beten. Was sollen wir beten? Das dritte ist noch ganz kurz. Da sage ich dann etwas zu den Ebenen, die Ebenen des Gebetes. Ihr bekommt das da auch da ein bisschen da noch im Papier. Könnt ihr selber nachlesen. Ich habe dann in dieser Zeit, wo wir dann begannen zu beten, auch ich denke auch andere haben das ernst genommen und so, und wir haben auch jeden Montag Gebetsabend bei uns in der Gemeinde, und dann habe ich vor mir eine Karte gesehen, wie eine Karte. Und ich habe ja immer so für die nächsten Nachbarn habe ich gebetet, so, also segne den Hans oder den so und so, neben und den Kai da, wo ich ein bisschen Kontakt habe und so. Ja, einige waren das, oder? Und auf einmal sah ich eine Karte und viele Menschen. Und dann dachte ich, ja, jetzt muss ich das mal aufschreiben. Und habe dann diese Namen aufgeschrieben. Und dann ist dann eine Karte entstanden, eine Gebetskarte. Ich meinte, ich hätte es mitgenommen, aber was da hinten ist. Ja. So, ich werde es euch ganz schnell zeigen. Und zwar habe ich all die Menschen, für die ich, die mir dann in den Sinn gekommen sind, die in meinem Umkreis wohnen, also so, sagen wir mal, in dem vielleicht 200 Meter in meinem Umkreis, oder? Können auch mehr als 200 Meter sein, das ist ja kein, aber einfach ungefähr, habe ich dann auf die Karte gesetzt. Die sieht dann ungefähr so aus. Nur mal, dass ihr das ganz schön seht. Und jetzt bete ich jeden Tag für diese Menschen. Nicht nur für diese Menschen. Das kommt dann noch anders, da kommt dann auf und Sachen. So, jetzt. Aber es ist ein bisschen klein. Aber ich zeige es euch. Seht ihr? Das ist die Gebetskarte. Kannst du sehen ohne Brille? Ja. Du musst die Brille anlegen. Kannst weiter. Schau mal einfach diese Karte. Die gelben Punkte, ja, hier ist es jetzt alles gelb, aber bei der Originalkarte sind die gelben sind die Männer und die lilafarbenen sind die Frauen. Oder? Und die habe ich alle dort, jeder hat einen Punkt bekommen auf der Karte. Das verteilt sich dann überall, wo die Häuser sind. Ich habe dann die Google Map genommen oder was immer und habe da eben die Punkte. Da seht ihr jetzt, die Namen sind also ein bisschen klein. Und dann habe ich mal das nachgezählt, das sind etwa 52 Namen. Und jetzt ist es so, es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht für alle diese Menschen bete. Das heißt, manchmal sage ich, Herr, ich werde morgen ausführlich über die beten, heute bete ich für die Mission zum Beispiel, oder? Ich lege dann Schwerpunkte, je nachdem. Und so können wir auch ein bisschen, ich sag's mal so, ein bisschen System da hineinbringen ins Gebet ist nicht schlecht. Ein bisschen Hilfsmittel. Also einige haben dann Notizen, schreiben die Namen auf. Das ist gut, das ist alles in Ordnung. Man soll also so planlos einfach ein bisschen beten. Hier, für das und dies und jenes, Amen. Oder? Nein, dann wir sollten uns da ein bisschen an die Arbeit machen, und auch mal was aufschreiben oder eben so eine Gebetskarte machen. Das ist mir eine ganz große Hilfe. Ich gehe dann ist interessant, weil seit ich diese Karte habe, gehe ich im Geist durch all diese Häuser. Ja? Und bete. Da kommt der Kai, da kommt der Hans-Uri, dann kommt der Daniel, und die Salma, dann kommt Edmar und dann kommt die und so weiter und so geht. Die all die Namen alle. Und ich bete auch, Herr, stärk mein Gedächtnis, dass ich die Namen nicht vergesse. Also ich nehme ja nicht die Karte beim Gebet und schau, oder? Sondern das ist ja in mir, oder? Aber Gott wird dir auch helfen, dass dir die Namen in den Sinn kommen, die er will, dass du für sie betest. Das kommt auch. Gott wird das ganz stark unterstützen, wenn du beginnst, aber du musst beginnen. Intensiv, das heißt, dir vornehmen, jetzt wird gebetet, Herr. Ich will beten. Und dann sagt der Herr, gut, jetzt kommt. So, das hast du begriffen. Und dann baut sich das auf. Das ist interessant. Und mit der Zeit erleben wir dann auch Gebetserhörungen. Es kommt nicht alles sofort. Also wenn ich bete, kann ich nicht erwarten, jetzt tut es einen Knall und alles ist erledigt. Dann hätten wir ja keine Arbeit mehr. Aber so ist es nicht. Aber Gott wird alle Gebete, die Bertha je gebetet hat, sind bei Gott aufgehoben. Warum? Es heißt, beim Thron Gottes steigt Rauch auf, Offenbarung, könnt ihr nachlesen, Und das ist Weihrauch, der da am Bohr kommt, der sehr gut riecht. Und das sind die Gebete der Heiligen. So, jetzt haben wir es. Also das ist alles bei Gott präsent und gegenwärtig. Kein Gebet, das wir gebetet haben, wird je vergessen. Das müssen wir wissen. Es ist nicht so, dass Gott, ja, ich bete jetzt mal, wir schauen dann. Nein! Es ist alles bei Gott ganz klar und transparent. Gott ist wach, viel wacher als wir. Gott ist auch wach, wenn wir schlafen. Ist gewaltig, Gott ist gewaltig, Gott ist wunderbar, Gott ist herrlich und mächtig. Und darum sollen wir ihn viel loben und preisen. Ich preise den Herrn des Tages 7-mal, sagt er. Also David wird sich irgendwo wieder mal 10 Minuten, Viertelstunde nehmen und wird hingehen und den Herrn preisen und alles andere ist jetzt nicht wichtig. Jetzt ist wichtig, Gott, ich preise deinen herrlichen Namen, ich rühme mich, du bist der König, du bist der Herr, der wunderbare Gott und so weiter. Und das baut auf. Lobpreis baut auf und Lobpreis stärkt und Lobpreis macht dich lebendig. Weil wir schlafen ja eine halbe Zeit, nicht? Nein, nein, es ist interessant, der Mensch, in gewissen Dingen ist er hellwach. Manche, wenn es um den Beruf geht, um den Erfolg geht, ist er hellwach. Oder wenn es um seine Freundin geht, ist er hellwach natürlich, oder der Freund, oder was immer. Aber wenn es um Gott geht, dann schlafen die meisten ein bisschen, oder? So ein bisschen verschwommen und trüb und, ja, was soll ich mit dem Gott anfangen? Ah, das ist das Allerwichtigste. Wenn du dich Gott näherst, heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, sagt er. Also, ist immer halber Weg. Also, wenn ich jetzt einen Schritt zum Franz gehe, dann musst du einen Schritt zu mir kommen. Und dann gehe ich wieder einen Schritt, kommst du noch, dann gehst du dann. Also. Ja, ja. Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch, heißt es. Aber es heißt nicht, Gott naht sich zu euch und dann müsst ihr schauen, dass ihr euch auch ihm nahen könnt. Es ist anders. Du sollst dich Gott nahen und dann naht er sich dir. So ist die Reihenfolge. Oder? Also, diese Gebetskarte wollte ich nur euch zeigen, das könnt ihr auch machen. Jeder kann am Computer das machen, das ist kein Problem. Und dann hast du, und wenn du das mal gemacht hast, ich kann euch noch etwas sagen dazu. Wenn du diese Karte gemacht hast, ich kann dir garantieren, die Karte lässt dich nie mehr los. Das ist interessant. Es ist wie angenagelt, weißt? Wie festgenagelt. Jetzt ist es einfach da. Und ich bete nach dieser Karte jeden Tag eigentlich. Bete ich alle die Namen durch. Und da gibt es so ein paar, die ganz besonders sind. Also, zum Beispiel, es sind im Ganzen 3 Enkel. Für die bete ich ganz besonders. Und da sage ich, Herr, und bitte, jetzt, also nicht nur einfach die Namen runter rasseln lassen, oder, sondern danke, Herr, dass du die Jasmin ganz besonders segnest und du ziehst sie an dein Herz, Herr Jesus. Amen. Oh, so, das ist mein Gebet für die Jasmin. Oder für die Joanna. Oder für den Dominik von Bruno. Die Kinder. Also die Joanna, der geht es nicht gut beim Bruno. Ja, einmal. Weiß nicht, wie es jetzt ist. Seit wir beten ist es wahrscheinlich besser, aber einmal hat sie es gar nicht gut gehabt. Dann bete ich ganz besonders und sage, ziehe du die Joanna einfach an dein Herz, Herr Jesus. Amen. Dann sagt er, das ist gut, dann machen wir, oder? Er ist dafür. Er will doch die Menschen zu sich ziehen. Oder? Das ist gewaltig. Wir können da sehr viel und auch ein bisschen kreativ sein. Nicht immer, nein, ein bisschen, lass deine Fantasie ein bisschen walten, was Gott alles kann. Das ist wichtig. Also, das habe ich erlebt mit der Karte. Dann können wir natürlich das ausdehnen und da möchte ich noch etwas über die Ebenen des Gebetes sagen. Und zwar gebe ich jetzt euch mal das Blatt. Jetzt könnt ihr da unten, seht ihr die Ebenen des Gebets. Hoppla. Und unterste Bild links. Auch du kannst beten. Amen. Die Kleinen und die Großen, die Jungen und die Alten, alle können beten. Amen. Und das gibt's noch der Rosmarie, ein Gruß von mir. Dort haben wir, glaube ich, ja, gut, jawohl. So, jetzt seht ihr dort die Ebenen des Gebets. Ich tue das nur mal ganz kurz schnell lesen. Persönlich, dann Familie, dann Gemeinde, Nachbarn, Stadt, Ort, Land, Israel und die Nationen. Das sind alles Dinge, die uns Gott anbefohlen hat, für sie zu beten. Wenn wir beginnen zu beten, am besten ist, dass wir den Herrn eine gewisse Zeit preisen, anbeten, ihm danken. Ich kann kaum je ein Gebet beginnen, ohne dass ich sage, Herr, ich muss dir einfach danken, was du alles getan hast, dass du gekommen bist in diese Welt, dass du uns gerettet, erlöst hast, Herr Jesus, dass du dein Blut vergossen hast, dass du mir geholfen hast, dass ich dich finden durfte, Herr, und so weiter. Und hilf mir, dass ich in deinem Willen sein kann. Hilf mir, Herr Jesus, dass ich für dich leben kann. Hilf mir, Herr Jesus, dass mein Leben ein Segen wird für andere. Wir sollten ein Segen sein für die anderen, nicht einfach so für uns leben. Nicht? Der Mensch ist egoistisch, mein, ich, mir, meiner und so weiter. Und dann irgendwann kommt der Nächste auch noch. Aber Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dazu gehört aber auch, und das haben auch nicht alle verstanden, lieben wie dich selbst. Du musst dich selbst auch lieben. Einige sagen, also mich lieben, also ich bin sowieso eine komische Geburt und was soll mein Leben so? Nein. Nein, denke nie so. Der Psalmist sagt, danke Herr, du hast mich schön gemacht. Amen. Jeder Mensch hat seine Schönheit, auf seine Art. Amen. Ja. Oder? Die Schwester dort, wie heißt du Vorname? Bernadetta. Du hast ein schönes Säckle an. Ganz schön gewellt. Wunderbar. Ja. Ihr könnt von jedem etwas sagen. Ich könnte sagen, Anna Rose, wollte ich sagen, Rose, Anna Rose, Anna Rose, ja, schön, Gott hat dich schön gemacht, ja, das ist so, wir verneinen das offen, das ist einfach falsch, danke Gott, wie er dich gemacht hat, ja? Danke Gott, dass er dich so gemacht hat, wie du gemacht bist, ich war immer klein und in der Schule hatte ich immer ein bisschen Probleme, weil ich immer der Zweitletzte war, oder der Letzte in der Reihe. Da, beim Turnen, oder? Und später, wo ich mich bekehrt habe, ich wusste, es spielt keine Rolle, wenn ich der Kleinste bin. Gott liebt mich. Halleluja. Ich danke dir, Herr. Also mich so. Dafür war ich dann einer von den Schnellsten. Ja? Weil ich klein war, war ich dafür schnell, oder? Und so weiter. Also Gott ist mächtig und herrlich und wunderbar. Und er hat dich so gemacht, wie du bist. Manche haben gedacht, warum musste ich in diese Familie hineingeboren werden? Furchtbar, wäre ich lieber irgendwo anders. Nein, Gott hat dich in diese Familie hineingeboren. Oder manche haben gesagt, warum musste ich diesen Mann heiraten? Gott weiß, warum du diesen Mann geheiratet hast. Das ist nicht, manche haben auch den Falschen geheiratet, das muss man auch sagen. Aber da werde ich jetzt nicht darüber sprechen, das muss jeder selber wissen. Aber es gibt Dinge, die hat Gott so zugelassen und die sind gut für uns. Viele, viele Dinge. Und da müssen wir Gott danken, dass es so ist. Und nicht so mein Schicksal quasi hinterfragen, warum Gott hast du? Ich habe auch mal gefragt, warum musste mein Vater sterben mit 3 Jahren? Weil mein Vater gestorben ist, wo ich 3-jährig war, bin ich nachher in die Ostschweiz gekommen. Ich wäre nie in die Ostschweiz gekommen. Hundertprozentig nicht. Und das war der Weg für mich. Gott wollte mich hier haben. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und wenn wir das nicht glauben, dann geht es uns nicht gut. Müssen wir Gott danken, dass er es so gemacht hat. Dinge, die wir nicht entscheiden konnten, die hat Gott für uns entschieden. Und die sind gut. Die sind so genau gut, wie es entschieden hat. Amen. Und da wirst du, wenn du das bekennst und sagst, danke Herr, dass du es so gemacht hast, Amen Herr, dann geht es dir gut. Und dann musst du nicht immer zweifeln, warum ist das so, dies und das und jenes. Das ist nicht gut. Gott Danke sagen für das, wie es getan hat. Dann sehen wir hier es beginnt persönlich für mich, dann die Familie. Ganz wichtig ist, dass Berthe, dass du den Gerold segnest. Amen. Also, das ist, viele denken da gar nicht dran. Also, ja, der ist sowieso gesegnet. Nein, ganz bewusst. Danke, Herr, dass du Gerold segnest. Amen. Und der Gerold sagt, danke, Herr, dass du Bertha segnest. Amen. Das hat Wirkung. Das hat Wirkung. Dass wir die Kinder segnen. Ganz bewusst. Und das wird Gott verwenden. All diese Gebete verwendet Gott, um uns alle zu verändern. Wir werden umgestaltet in das Bild Jesu. Sagt das Wort. Jawohl. Dann das dritte, was wir hier sehen, also wir sehen dann das Weiße, ist etwas klein hier. Also persönlich mein Leben, Selbstprüfung, gehorsames Herz, dann für die Familie, Ehepartner, Kinder, Eltern, Großeltern und dann Gemeinde, Pastor, Leiter, Mitarbeiter, Glieder. Das ist einfach, dass wir diese Dinge vor Gott bringen. Man kann ja vielleicht nicht bei jedem Gebet alles beten, das ist auch nicht nötig. Du kannst dir vornehmen, am Morgen bete ich für mich, für meine Familie und für meine engsten Nachbarn oder was immer. Am Abend bete ich für das und das. Oder? Man kann das auch anders machen, man kann auch jeden Tag für etwas ganz Besonderes. Am Montag bete ich für die Familie, am Dienstag bete ich für die Gemeinde, am Mittwoch bete ich für die Stadt, für den Ort, am Donnerstag bete ich für das. Kann man auch machen. Das muss jeder selber am besten herausfinden. Es gibt keine Vorschrift, wie man das eint. Aber es ist, noch einmal, es ist gut, wenn du dir irgendwie eine gewisse Systematik zulegst im Gebet. Nicht einfach wild irgendetwas beten am Morgen und das. Oh, heute habe ich wieder vergessen, das zu beten. Nein, wenn man das aufschreibt mal für sich und ein bisschen festlegt, dann wird man niemand vergessen. Und wenn es auch nur einmal in der Woche ist, wenn man für verschiedene Sachen betet, das ist auch in Ordnung. Also Gott schreibt das nie vor. Aber was Gott sagt ist, betet für alle Menschen. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Was heißt jetzt für alle Menschen? Wahrscheinlich haben sich schon viele gefragt, was bedeutet das, alle Menschen? Also ich bete auch, Herr, segne einfach alle Menschen. Aber das ist natürlich, das ist nicht alles. Das ist nicht schlecht, wenn wir das beten. Aber alle Menschen sind über 7 Milliarden auf der Welt, oder? Und da gibt es schon gewisse Dinge, die wichtig sind. Dass wir zum Beispiel andere Worte in der Schrift sagen, wir sollen für die Regierung beten, für die Menschen, die in Hoheit sind, sollen wir beten. Wir sollen beten für die Regierenden, oder? Das ist wichtig, das für unser Land. Man kann beten für den Präsidenten, man kann beten für das Parlament, man kann beten für die, die in der Politik tätig sind, was immer, die kann man nennen, oder das ist gut. Einige Namen kennen wir, also wer in Deutschland wohnt, kann ja ganz besonders für die Frau Merkel beten. Und jetzt kommt ja der Neue, wie heißt er schon wieder? Bald gesagt Schmidt, nein. Wie heißt der Neue? Der kommt. Der Schulz. Schulz, ja. Also, für die Menschen, die man beim Namen kennt, für die kann man wirklich beten, dass Gott sie segnet und gebraucht zum Wohl des Landes. Das Wohl des Landes, das kann ich euch sagen, das hängt von dem Beten ab. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und Gott überhaupt, ich meine, wenn Gott nicht seine Hand über alles hätte, wäre das Chaos schon längst losgebrochen. Dann wäre die Welt nicht nur am Abgrund, sie wäre schon über den Abgrund. Ja, das kann ich euch sagen. Mhm. Gott hat das in seiner Hand. Amen. Ganz bestimmt. Und zwar viel stärker, als wir glauben. Man hat den Trump, was ist da passiert mit dem Trump, mit der Wahl in Amerika? Die sind mit ihren Meinungen alle total an die Wand gefahren. Total, nachher runtergefallen. Und da waren sie zerstört praktisch. Das konnten sie nicht begreifen. Warum hat das Gott zugelassen? Wir wissen es noch nicht. Ich werde dazu nicht mehr sagen. Aber Trump hat einiges geändert schon. Und hat gleich begonnen. Er lässt seinen Versprechungen Taten folgen, auf jeden Fall. Ob die alle gut sind, das wird sich dann zeigen. Aber, Gott setzt ein und Gott setzt ab. Wer hat den Trump eingesetzt? Gott. Ja. Wer hat die anderen abgelöst? Gott. Das sagt die Schrift ganz klar. Gott bestimmt, wer kommt. Natürlich sagen wir, ja, die Menschen haben gestimmt, jetzt ist der gekommen und warum hat man so gestimmt, warum so gestimmt. Das wissen wir alles nicht, aber Gott weiß es und Gott beherrscht den Plan, nicht die Menschen. Gott sitzt im Regiment. Aber wir können beten, dass er seinen Willen tun kann. Jawohl. Was auch ganz wichtig ist, dass wir für die Gemeinde beten, das heißt, also ihr seid eine kleine Gemeinde, wir waren auch lang kleine Gemeinde, dass wir einfach jedes segnen, jedes Glied segnen, dass wir den Leiter segnen, den Pastor, ob er jetzt Pastor heißt oder nicht, das spielt keine Rolle. Einfach, dass wir die oder die Leiter segnen. Wir haben ja bei uns in der Gemeinde seit Jahren haben wir 6, 7 Leiter, die alle etwas leiten. Also Babit beherrscht die Küche, macht die Küche, das kennt ihr ja. Und Katrin macht den ganzen Kinderdienst. Katrin ist gewaltig. Es ist gewaltig, sie wollte schon 3-mal aufgeben. Dann habe ich gesagt, Katrin, nein, nicht so schnell. Gut überlegen. Nein, so schnell kannst du nicht aufgeben. Gott hat dich dafür berufen und sie macht's auch jetzt. Es ist ihr Auftrag, fertig. Es ist interessant, wie Gott die Menschen gebraucht, wie er sie einsetzt. Wir können nur bestätigen, was Gott will, wenn wir in ihm sind. Wenn wir sehen, was Gott will, können wir das nur bestätigen. Jemand sagen, du könntest doch das machen. Ich denke, du solltest das machen und übrigens sollte jeder etwas tun. Keiner sollte nur Zuschauer sein in der Gemeinde, sondern eine Aufgabe übernehmen. Ilse, eine Krankenschwester, ist mal zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich kann leider nicht einen Dienst tun. Ich habe so unregelmäßig Dienst. Einmal Nacht, einmal Tag, einmal früh, einmal spät. Und es tut mir leid. Aber eines kann ich, sagt sie. Ich kann den Gebetsdienst übernehmen. Sage ich, preis dem Herrn. Das ist ganz wichtig. Und sie hat viel gebetet für die Gemeinde. Viel gebetet für die Geschwister. Weil sie den Gebetsdienst hatte. Und dann, sie hat nicht Musik studiert, nicht, aber sie hat von den schönsten Chorussen gemacht. Irgendwie hat ihr Gott wieder ein Lied gegeben. Und dann hat sie es auf einmal gesungen und Doris hat gleich gespielt. Und dann haben wir den Chorus gelernt, so. Ja, das sind Begabungen, die Gott gibt. Den Menschen, das ist wunderbar. Und dann können wir hier weitergehen, also wir können dann eben die Nachbarn, das ist eben diese Gebetskarte, Stadt, Ort. Da gibt es auch ganz viele Dinge, für die wir beten können, für die Stadtverwaltung, für den Stadtpräsidenten oder Orts, oder manche sagen, das ist eine Gemeinde und andere sagen, das ist eine Stadt. Und man kann für die Lehrer beten, man kann für die Kinder beten, für die Jugendlichen beten, und so weiter, für die Polizei. Ganz wichtig, glaube ich, ist heute, dass wir für die Lehrerschaft beten, eines Ortes. Denn die sind in grosser Gefahr. Ich kann euch sagen, es ist eine riesen Verantwortung, was die haben, was die den Kindern diese ganze scheußliche Dinge mit der Revolution weitergeben. Furchtbar, schrecklich. Die werden einmal vor Gott sich verantworten müssen, was sie da alles weitergegeben haben. Statt den Schöpfungsbericht hat man diese Evolution, die vollständig daneben ist. Es gibt überhaupt nichts, was übereinstimmt. Nichts. Jetzt haben sie das Neueste, haben sie entdeckt, haben Menschen gefunden, Knochen von Menschen. Und ihr wollt nicht mehr sagen, gehört der jetzt zum australischen Mensch oder gehört er zu dem Mensch oder zum Pekinesen und weiß was alles. Und die haben nichts rausgefunden, gar nichts, haben 50 Skelette in einer Höhle gefunden in Afrika. Und dann sagt der Forscher, der Chef von denen sagt, es ist wahrscheinlich, sind die Skelette der ersten Menschen. Und es ist kein Tier. Aha, kein Tier. Jetzt kommen die DNA und man kann nachweisen, es ist ein Tier oder ein Mensch. Ja? Interessant. Und jetzt kann man, sie haben große Probleme mit zu sagen, man stammt vom Affen ab und all diese Dinge, das ist furchtbar. Nein, es waren wahrscheinlich die ersten Menschen, sagt er. Und das ist ein neuer Typ, den haben wir noch gar nicht, sagt er. Bei den, wir haben ja alles aufgereiht, oder? Gott weiß es wie. Und er hat die Menschen geschaffen. Nach seinem Bild. Und dann hat er die Tiere geschaffen. Und dann hat er die Pflanzen geschaffen. Interessant, dass es Urformen gibt. Wenn man eine Rose züchtet, und es gibt ja sogar, blaue gibt es noch nicht, aber fast blaue. Aber man versucht immer andere Farben und so weiter. Und wenn man die jetzt nichts mehr macht, einfach wachsen lässt, entwickeln sie sich zurück zur roten Rose. Das ist die Rose, die Gott geschaffen hat. Halleluja. Das hat man festgestellt. Es gibt keine Aufwärtsentwicklung. Das ist völliger Blödsinn. Es gibt nur Degeneration. Ja, es gibt nicht eine Aufwärtsentwicklung, wie die Evolution nicht. Das ist völlige Lüge. Das ist alles daneben. Weil sie nicht an Gott glauben wollen. Sie wollen nicht, dass es einen Gott gibt. Aber es gibt ihn. Halleluja. Er ist der Herr und er ist der mächtige Gott und er wird alle zur Verantwortung ziehen. Ich kann euch sagen, das Gericht, schauderhaft, ich kann es nicht vorstellen. Das ist unglaublich, was da kommt. Was da alles ins Tageslicht kommt. Wird alles kommen.
Ups.
Gott wird alles ganz klar darlegen, wer was getan hat. Alles. Aber das Hinterste und das Letzte. Und zwar unfehlbar, untrüglich und ohne jeden Fehler. Er ist der größte Richter, den es gibt. Wenn das die Menschen wüssten, sie würden gerne, sie möchten gerne, viele sind schon in der Ewigkeit, sie möchten unbedingt gerne, wenn sie anders gelebt hätten, aber sie können es nicht mehr ändern, sie sind dort. Ja, schrecklich. Unglaublich. Deshalb müssen wir beten für die Menschen, dass sie gerettet werden. Ich möchte schließen mit dem, was Gott sagt. Betet für alle Menschen. Und dann heißt es dort, dass wir beten sollen. Und ich habe gerade die Stelle noch bei mir da aufgeschlagen. Dass wir beten sollen für alle Menschen. Und zwar ist der Sinn des Gebets ist eigentlich, damit sie zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Warum zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Und zwar, Gott natürlich, dass sie gerettet werden, das ist der Sinn. Aber der Mensch muss sich selber entscheiden. Gott wird sie durch unsere Gebete zur Erkenntnis der Wahrheit bringen. Es gibt da noch eine zweite Stelle, die heißt, er, der Geist Gottes, wird sie überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Aha. Also Gott, sie werden auf einmal merken, es kommt ein Gericht. Und ich bin ja sündig. Und dann sollten sie sich bekehren. Sie müssen sich dann entscheiden. Und die Entscheidung muss der Mensch selber fällen. Die fällt nicht Gott für sie. Das ist ganz klar. Es gibt keine Vorsehung, die alles gelöst hat. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Das ist auch so eine blöde Lehre, oder? Alles ist schon vorher bestimmt. Das ist doch gar nicht wahr. Gott hat nie vorher bestimmt. Aber er hat vorher gewusst. Das ist ein Unterschied. Ja? Er wusste genau, dass es mal einen Franz gibt, der da in Oberösterreich, Niederösterreich gelebt hat, mal, bist du da gewesen da, oder? Er wusste genau, den gibt es eines Tages, und er wird sich bekehren. Es gibt einen Bruno, er wird sich mit 19 Jahren ganz bekehren. Amen. Das wusste Gott. Aber er hat es nicht bestimmt. Das ist ein Unterschied. Das ist ganz wichtig. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Und im Himmel sind alles Freiwillige und in der Hölle sind auch Freiwillige. Niemand wird gezwungen. Aber wir können beten. Und das ist ein großes Vorrecht. Ich lese hier noch aus dem 1. Timotheus Kapitel 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt nicht, dass alle werden zur Kenntnis der Wahrheit, also zu gerettet werden, oder? Das heißt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich bestellt worden als Herold und Apostel und ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Also unser Auftrag ist, das Evangelium weiterzugeben. Das Evangelium vorzuleben. Und unser Auftrag ist auch beten für die Menschen. Betet für alle Menschen. Jetzt noch zu dem Ausdruck alle Menschen ist zu sagen, es gibt viele wichtige Gruppen von Menschen. Ich nenne mal nur ein paar. Ich habe das schon gesagt. Stadtregierung, Lehrerschaft, Polizei. Alle, die in Krankenhäusern sind, die für die Kranken in den Krankenhäusern, in den Spitälern, ist es insofern wichtig, diesen offen über ihr Leben nachzudenken. Das ist ganz wichtig. Für die zu beten, für die Menschen, die in den Krankenhäusern sind zum Beispiel. Und andere, verschiedene Gruppen. Das heißt, beten für alle Menschen. Eigentlich sollten wir niemand ausschließen, möglichst alle einschließen. Das ist natürlich eine große Arbeit oder ein großer Auftrag, den wir haben. Aber noch einmal, Gott gibt uns Weisheit und er will uns führen. Und er gibt es uns aufs Herz, was wir beten sollen. und da ein bisschen System reinbringen und aufschreiben, Gebetskarte machen oder was immer, für die wichtigsten Gebetsanliegen, die einmal aufnotieren. Du wirst staunen, wenn du beginnst, das zu notieren, für was man beten kann, du wirst staunen und staunen. Ich habe noch etwas gemacht dann, das werde ich euch geben. Darüber kann ich jetzt nicht reden, die Zeit reicht nicht, aber ich kann es euch geben. Ihr könnt das dann da zu Hause studieren. Ich habe dem Franz gesagt, werde noch etwas zu sagen dazu, Hindernisse im Gebet zur Erweckung. Das ist jetzt genau euer Thema dann, gell? Was ihr jetzt betet ihr dann für den Ort, für Feldkirchen, für Erweckung. Gell? Ja. Ja, ja. Wir? Ja. Ja, wenn ihr noch eins mehr braucht, könnt ihr sagen. Ich habe 14 Stück, glaube ich, kopiert. Ja. Wenn noch jemand. Du kannst der Rosmarin noch eins geben, gell? So. Jawohl. Also, das wären da noch. Gut. Jetzt könnt ihr hier sehen, es kommt, nur ganz kurz, es kommt der erste Teil, der da abgedruckt ist, kommt von Oswald Smith, Hindernisse zum Gebet. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Und zwar sagt er, es ist immer Sünde, was ein Hindernis ist. Es ist immer Sünde, nichts anderes. Es ist versteckte Sünde, unerkannte Sünde, die wir noch nicht erkannt haben vielleicht, oder so Sünde, die wir nicht so wichtig nehmen. Echte Buße ist ganz, ganz wichtig. Und dann seht ihr hier auf der Seite 5 geht's los. Auf Seite 5 seht ihr dort, das ist abgedruckt von seinem Artikel. Ich habe dann später noch etwas dazugesetzt, weil ich ja über das auch gepredigt hatte. Darum heißt es dort im dritten Abschnitt unten dort, darum wollen wir uns zuerst unsere Sünden aufdecken lassen. Wir müssen die krummen Wege gerade machen und die hindernden Steine heraustun. Dann mögen wir im Glauben in der Erwartung um Ströme von Segen bitten. Er sagt, ohne Buße keine Erweckung. Und dann zum Beispiel Punkt 1. Unten dort auf Seite 5 haben wir jedem vergeben. Zweitens werden wir schnell zornig. Drittens ist ein Gefühl von Eifersucht in uns. Regen uns kleine Dinge auf und ärgern sie uns. Sind wir leicht beleidigt. Sechstens ist Stolz in unseren Herzen. Siebtens sind wir unehrlich gewesen. Achtens haben wir über die Menschen geklatscht. Das ist auch so eine Sache, und auch unter Gläubigen, dass wir viel über die anderen redet. Neuntens kritisieren wir in liebloser, harter und strengen Weise. Berauben wir Gott, sind wir weltlich gesinnt, haben wir gestohlen, nähren wir einen Geist der Bitterkeit und so weiter. Also bitte lest das mal durch. Das ist Selbstprüfung. Wo habe ich Dinge in meinem Leben, die noch nicht geordnet sind? Oder die ich dir bringen sollte. Dafür können wir für uns beten. Und dann, wenn wir das lesen, kann uns der Geist Gottes helfen und diese und jene Sache vielleicht aufdecken. Das ist dann etwas, möchte ich noch dazu sagen, und zwar ist Sünde. Er sagt, es ist immer Sünde. Sünde, auf Seite 9 seht ihr das. Sünde wirkt in uns, wenn wir sie nicht bereinigen. Also es gibt Dinge, die wir vielleicht noch nicht erkannt haben. Es gibt auch die Dinge, die wir verdrängt haben. Verdrängt. Und irgendwann, wenn wir wirklich bitten Gott, dass er uns zeigt, wo noch Dinge sind, die nicht gut sind, kommt das wieder ins Bewusstsein. Es gibt auch Dinge, das ist ganz schlimm, es gibt Dinge, wenn wir nicht aufpassen, die der Satan versanden lassen hat in uns. Wir wissen es nicht mehr. Und da müssen wir Gott bitten um Offenbarung. Ich habe eine Frau gehabt, die ist zu mir gekommen, die hatte schreckliche Dinge, sah sie in der Nacht immer wieder, schreckliche Träume, Albträume, hat alles Mögliche gesehen, Fratzen. Und dann sage ich, hast du mal irgendetwas gemacht, so Pendeln, Routen gehen, Wasseradern schmecken und so, diese Dinge. Das ist alles, kommt alles aus der Küche von unten. Alles. Also ich könnte aufzählen, es gibt noch viele Dinge. Pendeln zum Beispiel. Da meinen die Leute, ja, das macht doch nichts so. Ah, das ist ganz schlimm. Und dann habe ich sie gefragt, hast du das getan? Bist du bei Wahrsagen gewesen? Hast du das getan? Nein, nein, nein. denke ich, also etwas stimmt nicht. Irgendetwas ist bei dir los. Nein, sie weiß nichts mehr. Da habe ich gesagt, gut, wir beten jetzt. Da habe ich sie gesegnet. Wir haben gebetet miteinander. Und ich hatte schon so eine Ahnung. Aber man muss auch aufpassen, man darf ja nicht Behauptungen aufstellen. Man muss aufpassen. Man darf die Leute nicht nötigen und so. Oder man muss Gott auch Zeit lassen. Oder? Und dann sage ich, jetzt beten wir und dann kannst du nach Hause gehen und dann beten wir weiter und wir schauen, was Gott tut. Okay. Einen Tag später ruft sie mir an und sagt, Bruno, ich muss jetzt etwas sagen. Alles, was du gesagt hast, habe ich getan. Nicht nur etwas. Sag ich, nein, das kann doch nicht sein. Du hast doch gesagt, nein. Sag ich, du musst mir jetzt das glauben. Ganz sicher, ich habe dich nicht angelogen. Ich wusste es nicht mehr. Jetzt pass auf, was da passiert. Satan kann in deinem Gedächtnis Dinge verschütten lassen. Also, es sind Dämonen, die auf dem Gedächtnis sitzen, ganz bildlich jetzt dargestellt, und abklemmen. Und du weißt es nicht mehr. Und ich habe nachher gebeten, habe gesagt, Herr, was ist da los? Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich muss es sagen, das war schon, das ist jetzt fast 40 Jahre her wahrscheinlich. Und dann hat der Herr mir gezeigt, dass Satan die Gedanken verschütten kann, versanden lassen kann. Es ist einfach nicht mehr da. Aber Gott, der Heilige Geist, bringt es wieder empor. Gott Lob und Dank. Und dann habe ich gesagt, komm, wir beten. Dann ist sie gekommen, wir haben gebetet, haben den Sieg Jesu gerühmt, sie hat die ganze Sache abgeschworen, abgesagt, habe nichts mehr mit dir zu tun, Satan und so weiter, Gott vergib mir, und dann muss Buße, Herr, das kann, man muss sich beugen vor Gott. Und der Frau ging es von Tag an gut, es war erledigt. Aber sie hat es nicht mehr gewusst. Und jetzt zu uns, zu dir, zu mir, bitte Gott. Also, es ist ganz wichtig, was ich jetzt sage. Ich weiß es. Bitte Gott, dass, wenn irgendetwas ist in deinem Leben, dass es dir zeigt. Wenn etwas ist, was nicht bereinigt ist, stell dir vor, du kommst in die Ewigkeit und du stellst fest, oh, das sind ja Dinge, die gar nicht in Ordnung sind. Unvorstellbar, unvorstellbar! Ein Prediger hat uns gesagt, jetzt pass auf. So, ich geht nicht mehr lange. Ich rede nur noch 5 Minuten, dann ist fertig. Ein Prediger war bei uns, hat evangelisiert, sehr gute Zeit. Und dann hat er gesagt, ich hatte einen Traum. Ich war in der Ewigkeit. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben stimmt einiges nicht. Das sind Dinge, die ich gar nicht mehr gewusst hatte. Er war auch geht in dieses Gebiet rein jetzt. Und dann sagt er, Herr, lass mich zurückgehen. Ich muss unbedingt zurück, ich muss ein Leben an, ein Prediger. Also wir sind auch nicht gefeit, Franz, Bruno auch nicht, wir müssen aufpassen. Das ist keine Drohung. Es ist ein liebender Gott da, der uns hilft, dass alles in Ordnung kommt. Das ist ganz wichtig. Und dann hat er mir uns gesagt, er hätte Gott gebeten, lass mich 100 Jahre zurückgehen. 100 Jahre, ich brauche Zeit, um das alles. Stell dir mal vor, was hat er dort gesehen? Ein anderer Bruder hat erzählt, er hat einen Traum gehabt und er sei in die Ewigkeit gekommen und dann hätte er ein Gestell gehabt mit seinen Sachen und den ganzen Tag hätte er immer rumgebeigt und immer alles rumgeschoben. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen... Und er sagt, den ganzen Tag, es hat nie gepasst. Und dann ist er erwacht. Er denkt, oh Gott, nein, so will ich nicht in die Ewigkeit gehen. Herr, hilf mir. Und begann zu beten und sein Leben wurde bereinigt. Gott hat ihm gezeigt, wo es nicht stimmt. Er hat Buße getan, hat alles geordnet. Es ist in Ordnung gekommen. Sage nicht, bei mir stimmt alles. Ich sag das auch nicht. Sondern bitte Gott, dass er alles offenbart, was vor ihm nicht bestehen kann. Wir können ja nur über das Buße tun, was wir wissen, oder? Über das andere können wir gar nicht. Das ist auch noch verrückt, gell? Ja. Wir können nicht Buße tun über etwas, was wir nicht wissen. Aber Gott will, dass wir es wissen. Und Gott will, dass es zum Vorschein kommt. Das ist Erweckung. Da kommt Erweckung in dich hinein, in mich hinein. Und Gott beginnt, dein Wesen zum Leuchten zu bringen. Bertha, du leuchtest. Halleluja. Ja. Und dann beginnen wir zu leuchten. dann werden wir Licht in dieser Welt, weil alles in Ordnung ist, weil Gott nichts mehr hindert, in uns zu wirken. Amen. Und da braucht es eben, jetzt komme ich zurück zu dem ersten Vers, wenn sich mein Volk demütigt und von ihren Sünden lässt, aber von ihren Sünden lassen kann man nur, wenn Gott uns das zeigt. Welche Gnade ist es, wenn Gott dir zeigt, was noch nicht stimmt? Oh, preis Gott, sage danke Herr, danke Herr, danke Herr, vergib mir. Und du wirst zu einem Leben kommen, das wird ganz gewaltig sein. Ich habe Dinge erlebt. Auch bei mir habe ich Dinge erlebt, wo ich sagen muss, Gott ist so gewaltig. In dem Büchlein schreibe ich das. Ihr müsst das unbedingt lesen. Jemand hat mir gesagt, ich begann dein Büchlein zu lesen, habe die ganze Nacht gelesen, ich konnte nicht mehr aufhören. Ja, vielleicht hast du es gelesen oder so. Aber du musst es mal lesen. Das sind ganz wichtige Dinge drin. Auch über das ewige Leben habe ich geschrieben. Wer das liest, oder? Das ewige Leben, wie bekomme ich ewiges Leben? Kein Sakrament und keine letzte Ölung und irgendwas, was ein großer Kirchenmann tut, kann dich retten. Nur Jesus, allein Jesus kann den Menschen retten, weil er uns vergeben kann, weil er unsere Sünden getragen hat, weil er für uns den Sieg vollbracht hat. Auch die Auferstehung Jesu Christi, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem ewigen Leben heißt es dort, das für euch aufbewahrt ist in den Himmeln, heißt es. Ganz gewaltig, dass ein Erbe aufbewahrt in den Himmeln. Und zwar ein unvergängliches. Unverwelkliches, also unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbteil. Unvergänglich, unverwelklich, unbefleckt. Absolut rein. Das hat Gott für uns zubereitet. In den Himmel heißt es. Und das ist wichtig, dass wir wissen, Jesus hat den Sieg verbracht. Es ist alles bereinigt. Aber es muss auch hier bereinigt sein. Das wollte ich nur darauf aufmerksam machen. Ich habe keine Gedanken über euch oder so, der und der. Das ist nicht meine Sache. Ich muss schauen, dass ich zurechtkomme vor Gott. Ja. Und dann jeder selber vor Gott treten. Und diese Woche kann euch auch helfen, dass ihr vielleicht ja auch in eine tiefere Beziehung zu Gott kommt, wenn ihr betet. Wenn ihr daran denkt und auch mal da Selbstprüfung ein bisschen macht. Oder? Mit den Oswald Smith Punkten, das sind natürlich Punkte, die aus der Bibel kommen, ist ganz klar. Und dann habe ich noch etwas geschrieben zur Verstockung. Wie kommt man in eine Verstockung rein? Das gibt es auch, dass man, wenn man gleichgültig ist, Sünde nicht bekennt, kann es eine Verstockung geben, das ist gefährlich. Und das endet, kann enden mit dem Verlust des Heils, schlussendlich. Das habe ich geschrieben, was ist die Sünde wie den Heiligen Geist, könnt ihr es nachlesen. Aber es ist nicht so, dass da so viele Menschen haben gesündigt wie den Heiligen Geist in dem Sinn, sondern es ist einfach eine Gefahr, auch unter Christen, dass wir es nicht genau nehmen, dass wir Dinge vergessen haben, dass wir gleichgültig werden, nachlässig werden, andere Dinge wichtiger sind. Das sind die Gründe, warum ein Mensch, sagen wir kann, im äußersten Fall, es kann eine Verstockung geben, es kann eine Verhärtung geben im Herzen, eine Verstockung geben, und es könnte sein, dass auch das Heil verloren geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in die Ewigkeit kommt, hat die Sünde gewusst und nicht bereinigt und steht vor Gott und meint, jetzt ist alles in Ordnung, also da habe ich meine Probleme, muss ich sagen. Deshalb ist selbst Durchforschung wichtig vor Gott. Wie stehe ich vor Gott? Nicht wie steht der Bruder vor Gott, wie stehe ich vor Gott? Ja. Und dazu möchte ich euch Gottes Segen wünschen, der Herr sei mit euch. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen länger gemacht habe, aber der Herr segnet euch. Wenn ihr betet, wird euch der Herr segnen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.